Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Interview. Özlem, die sich auch als Zahlenflüsterin bezeichnet, klärt uns einmal über alles im Zusammenhang mit Finanzen auf. Ich denke, das ist für alle Unternehmerinnen ein mega spannendes Thema. Es geht um die Komplexität von Finanzen. Ist es wirklich alles so kompliziert, das alles in Ordnung zu bringen? Soll ich mir überhaupt meine Zahlen angucken? Habe ich nicht einen Steuerberater, der das macht? Wir schauen uns unter anderem auch an, was mache ich mit der Kleinunternehmerregelung? Soll ich die anwenden? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Außerdem sprechen wir über das Thema Buchhaltung. Soll ich das selber machen? Kann das jemand für mich übernehmen? Was gibt es da zu beachten? Welche Zahlen muss ich kennen? Und wir sprechen über Themen wie Stundenlohn und Altersvorsorge, was für uns ja wirklich auch so ein Painpoint ist, mit dem wir uns unbedingt mal auseinandersetzen sollten. Also freut euch auf eine richtig spannende Podcast-Folge. Willkommen zu Elternmagnet, dem Business-Podcast für Elternexpertinnen. Ich bin dein Host Juliane Elsner, erfahrene Trageberaterin, Marketingmanagerin und die Stimme hinter diesem Podcast. Hier erhältst du konkrete Tipps, wie du durch authentisches Marketing sichtbar wirst, mehr Eltern anziehst und somit mehr Einkommen generierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Business Input. Hi Özlem, schön, dass du da bist, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit mir das Interview zu machen und uns einfach mal so ein bisschen zum Thema, was wir haben uns ja kurz vorher schon unterhalten, so ein bisschen wehtut, auszutauschen. Mir tut es tatsächlich noch manchmal weh, den Leuten, die zuhören, tut es manchmal weh, aber dir eben nicht. Du bist da voll die Expertin. Thema Finanzen. Stell dich doch einmal vor, wer bist du und was hast du eigentlich mit Finanzen zu tun? Was machst du eigentlich?
Dankeschön, danke. Danke, dass ich hier sein darf heute. Ich freue mich immer, wenn ich über die Zahlen, über die Finanzen sprechen darf. Ich bin Özlem, die Zahlenflüsterin. Ja, wer bin ich? Die Frage stelle ich mir seit einem Jahr, seitdem ich Vollzeit selbstständig bin. Ich habe klassische Karriere gemacht, weißt du, BWL-Studium und dann Konzernkarriere, bis ich dann irgendwann gedacht habe, ich brauche was Neues. Und dann bin ich gesprungen mit dem Ziel, Zahlen machen mir Spaß und ich möchte das anderen selbstständigen Frauen auch ein Stück mitgeben. Ich habe jetzt nicht die Erwartung, dass alle Frauen die Zahlen lieben werden, aber zumindest ein Stück, die Angst wegnehmen, ja.
Ich finde deinen Namen so, so schön. Die Zahlenflüsterin. Das klingt schon so, als wären Zahlen was Schönes. Und du liebst es ja auch, hast du gesagt. Wie kommt man darauf, sich auf Finanzen zu spezialisieren?
Ich komme von Zahlenwelt, das heißt Controlling. Ich habe meine ganze Karriere hat sich auf Zahlen, also Finanzen basiert. Finance Manager und teilweise CFO in Startups und dann ganz am Ende eben als Führungskraft in Controlling. Ich weiß nicht, ob das hier in Deutschland so in der Form gibt, aber ich bin in Istanbul in die Schule gegangen. Und zwar in die österreichische Schule und da gab es eine Handelsakademie. Also mit 14, 15 habe ich schon meinen Weg ausgesucht. Okay, ich werde in Wirtschaft sozusagen gehen. Und seitdem habe ich eben mit Zahlen zu tun.
Und du hast dich ja mittlerweile auf selbstständige Frauen spezialisiert, auch wirklich für Frauen, die aktuell auch wirklich noch im Nebenberuf das machen. Also im Prinzip die Leute, die hier zuhören, die ihre Elternberatung im Nebenberuf machen. Und auf deiner Website steht auch, die stehen sozusagen an dem Punkt, in die Vollzeit-Selbstständigkeit zu gehen und zu wechseln. Warum gerade diese Zielgruppe? Was ist da besonders bei diesen Menschen?
Ja, ich glaube, da ist der Struggle ein bisschen größer. Ich glaube, auf der einen Seite, wenn du selbst nebenberuflich selbstständig bist, hast du ja diese sogenannte sichere Gehalt. Und das lässt dich so, okay, ich kann hier bleiben, solange ich möchte. Aber dann irgendwann merkst du, okay, das geht jetzt so nicht, weil es so anstrengend ist, weil du hast so, wie ich das gerne nenne, Work-Work-Life-Balance, weil du hast zwei Jobs und dann hast du auch ein Leben. Viele Frauen trauen sich auch nicht, wegzuspringen. Oder sie machen das, wie ich es gemacht habe, halt ein bisschen falsch, einfach springen. Ohne zu denken, was kommt danach? Und genau deswegen habe ich gedacht, ich kenne die Struggles teilweise und ich habe auch Fehler gemacht. Die Zahlen machen mir Spaß, also die Kombi ergibt dann die Zielgruppe sozusagen.
Okay, du sagst, du hast Fehler gemacht. Magst du da ein bisschen genauer drauf eingehen, aus dem Nähkästchen plaudern? Welche Fehler dürfen wir denn nicht machen?
Planlos in die Selbstständigkeit oder in die Vollzeit-Selbstständigkeit springen, weil ich möchte behaupten, viele haben nicht so viele Rücklagen und viele unterschätzen, was auf einen zukommt, wenn man Vollzeit-selbstständig ist, weil durch das Gehalt, also durch das sichere Gehalt heute in der Festanstellung, ist ja alles easy. Ne? Die Miete wird gezahlt, der Kühlschrank kann voll werden und so weiter. Und viele Dinge, so wie zum Beispiel Krankenkasse, ganz, ganz simpel, das wird nicht mit einbezogen. Und dann denkst, okay, ich mache fünfstellige Umsätze. Und das Beispiel liebe ich so, weil fünfstellig, sechsstellig, das ist ja so in Instagram-Bubble sehr beliebt. Aber du denkst nicht drüber nach, was bleibt übrig und wie viel brauche ich, um zu leben.
Das ist ja auch so ein Brutto-Netto-Ding, ne? Also man sieht ja am Ende, wenn man in der Festanstellung ist, was man kriegt. Und das ist immer das Gleiche. Aber da sind ja schon die ganzen Abzüge oder ein Großteil der Abzüge weg von, ne? Also genau, Krankenversicherung hast du gesagt, Rentenversicherung, Sozialversicherung, ich weiß gar nicht, was alles noch drin ist.
Ja, alles, wenn du dich, was weiß ich, Arbeitslosenversicherung und alles, ich meine, vielleicht freiwillig, aber trotzdem, du musst einmal dich hinsetzen und denken, okay, was brauche ich für die Zukunft? Und sobald ich Planung sage, steigen viele mental schon aus, aber es ist halt notwendig.
Ja, Planung, da bin ich dabei. Also Finanzen sind auch, muss ich sagen, so für mich so ein Painpoint, weil Zahlen für mich einfach so nüchtern sind. Aber ich glaube, das ist das, was dir auch Spaß macht. Ne? Also ich mag immer dieses Emotionale und mit Gefühlen und ein bisschen Psychologie und sowas. Und Zahlen sind halt so, wie sie sind. Die kannst du nicht ändern.
Genau, ganz genau. Und das liebe ich ja an den Zahlen, weil sie lügen nicht. Sie sagen dir, also ich sag mal, das sind so wie deine besten Freunde. Ne? Du willst auch, dass deine beste Freundin dir die Wahrheit sagt. Und die Zahlen tun genau das. Sie haben da auch keine Emotionen. Die denken nicht, ach, wird's wehtun oder nicht. Sie zeigen dir hier, die Situation ist so. Schau, dass du was daraus machst. Und das ist dann dir überlassen, ob du deine Zahlen siehst und denkst, oh mein Gott, habe ich wieder, das ist so schrecklich. Oder denkst, okay, das ist jetzt nicht so gut gelaufen, wie kann ich es beim nächsten Mal verbessern?
Fangen wir jetzt erstmal mit den grundlegenden Begriffen an. Mir passiert das auch, ich vermische, du hast schon vor uns angesprochen, Umsatz, Gewinn, so. Magst du da kurz mal diese Begriffe für uns aufklären? Wie gesagt, mir passiert das selber, dass ich die alle durcheinander mische.
Viele Selbstständige machen vielleicht auch den Fehler. Sie sagen, ich verdiene sechsstellig, dabei meinen sie Umsatz. Nur vom Umsatz musst du ja all deine Kosten abziehen. Ob das jetzt dein Gehalt ist, ob das deine Sozialversicherung ist und so weiter, musst du abziehen. Und was dann übrig bleibt, ist dein Gewinn. Und dann kommen noch die Steuerzahlungen, wenn du Schulden hast, die Schulden, Kredittilgung und so weiter und so fort. Und dann bleibt ein Betrag übrig und das ist dein Cashflow sozusagen. Also wie viel Geld hat dein Business produziert?
Also Umsatz muss ich beachten, Gewinn ist gut und muss ich beachten und den Cashflow, also das, was am Ende nach Steuern übrig bleibt. Die drei Zahlen, mit denen muss ich arbeiten. Gibt es noch mehr Zahlen, die ich unbedingt wissen und kennen muss?
Ich würde die drei, gerade am Anfang, sind sehr wichtig. Also ich habe gemerkt, bei vielen meiner Kundinnen bzw. Hörerinnen meines Podcasts, die Gewinnmarge. Das ist nämlich nur prozentuell gesehen, wie viel Prozent von deinem Umsatz bleibt als Gewinn übrig. Und das ist deshalb wichtig, weil du willst es ja stabil halten. Egal, ob du jetzt 10.000, 50.000 oder 100.000 Euro Umsatz machst, es gibt so ein Phänomen, je mehr Umsatz du machst, desto höher werden deine Kosten. Auch wenn es unterm Strich immer derselbe Betrag als Gewinn übrig bleibt, sinkt aber der Prozentsatz, der Gewinnmarge. Weil wenn du 100.000 Euro Umsatz machst, 80.000 Euro Kosten hast, bleiben 20.000. Das klingt super und das ist 20% Gewinnmarge. Aber wenn du deine Kosten und deine Umsätze erhöhst, dann besteht die Gefahr, dass die Gewinnmarge sinkt, auch wenn du ständig 20.000 Euro Gewinn machst. Also 20.000 Euro auf, was weiß ich, 150.000 Umsatz.
Geringer, ja.
Prozentuell gesehen ist weniger. Und das ist für die Vergleichbarkeit wichtig, die Gewinnmarge an sich. Also alleine bedeutet es nichts, dass du 10%, 20% Umsatz, Gewinnmarge hast. Aber wenn du es vergleichst mit deinem, mit Vorjahr, Vormonat, wie auch immer, mit deinem Plan, dann siehst du, okay, wie gut oder wie schlecht dein Business performt.
So, und jetzt stehe ich da sozusagen, überlege in die Vollzeit-Selbstständigkeit ja oder nein. Und du hast gesagt, ich muss mir irgendwie einen Plan machen. Wo starte ich da?
Du musst erstmal wissen, wo du stehst. Ich vergleiche das gerne mit dem Abnehmen, weil wir sind Frauen, wir alle haben wahrscheinlich irgendwann irgendeine Diät ausprobiert. Und da denkst du, okay, du wiegst dich, ich wiege so und so viel heute. Du setzt dir ein Ziel, ich will so und so viel Kilo abnehmen. Und dann kontrollierst du jede Woche, wo du stehst, nochmal. Ne? Da habe ich jetzt halbes Kilo abgenommen, ein Kilo und so weiter und so fort. Und genauso machen wir mit den Finanzen. Du erstmal, ich sag gerne, kenne deine Zahlen, kenne dein Business. Du setzt dich hin und schreibst auf, wo stehe ich heute? Und dann, wo will ich hin? Und dann kontrollierst du regelmäßig, und mit regelmäßig meine ich jetzt nicht jede Woche, je nachdem, wie groß dein Business ist, aber jeden Monat, jeden zweiten Monat, jeden dritten von mir aus, aber nicht länger, kontrollierst du, wo stehe ich. Läuft alles nach Plan sozusagen? Bin ich jetzt auf dem richtigen Track? Oder bin ich jetzt vom Weg abgekommen, muss ich jetzt irgendwas korrigieren, Maßnahmen ergreifen? Deswegen ist wichtig, dass der Abstand nicht mehr als 3 Monate ist, weil wenn du nach einem Jahr schaust, wo stehe ich, dann ist es zu spät, du kannst das Jahr nicht mehr retten. Deswegen kürzere Abstände.
Und das habe ich bei dir gehört, du hast ja sogar empfohlen, dass man am Anfang des Monats guckt, ne? Nicht am Ende, was ist noch da, sondern am Anfang.
Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt sind wir ja heute Ende des Monats, wenn du jetzt morgen oder übermorgen oder in dieser Woche irgendwann dich hinsetzt und einmal den vergangenen Monat analysierst, damit du sagen kannst, okay, da ist das und jenes gut gelaufen und das und jenes schlecht gelaufen, dann kannst du diesen Monat dementsprechend anpassen. Wenn du weißt, okay, der Umsatz ist jetzt nicht im Plan, dann schaust du, dass du vielleicht diesen Monat oder nächsten Monat, halt, dann planst du halt die nächsten 2 Monate, irgendwie höher bekommst. Ne? Dann kannst du sagen, okay, wie kann ich meinen Umsatz steigern jetzt für die nächsten 2 Monate? Aber wenn du nicht weißt, was geschehen ist, kannst du auch nicht die Zukunft korrigieren.
Ja, das ist das finde ich auch so ein super Tipp. So, und jetzt, was ich bei dir auch gelesen habe, Stichwort Steuerberater, ne? Also ich selber habe auch einen. Ich rate auch meinen Teilnehmerinnen vom Probenprogramm, sucht euch einen Steuerberater. Aber das ist ja oft so, habe ich bei dir gehört, so eine Ausrede, ne? So, die Finanzen macht mein Steuerberater, da muss ich mich nicht drum kümmern. Was würdest du dazu sagen?
ja, der Steuerberater, wie der Name schon sagt, ist dafür da, dich in steuerrechtlichen Sachen zu beraten. Manche Steuerberater sind so gut, dass sie dir vielleicht ein paar Tipps hier und da geben, aber das ist nicht deren Aufgabe, dein Business zu steuern. Sag gerne, Finanzen sind Chefinnensache, du musst deine Zahlen kennen. Und dann kannst du deinen Steuerberater vielleicht gezielt Fragen stellen und sagen, okay, wie kann ich das und jenes besser steuern. Man sagt ja, steuern kann man steuern. Der Steuerberater ist dafür da, dass er dir eben in diesen Sachen Tipps und Tricks mitgibt. Vielleicht macht er die Buchhaltung von mir aus, aber viel mehr ist nicht seine Aufgabe. Also er kann dir nicht ein Dashboard erstellen, wo du siehst, was ist mein Umsatz, was ist mein Gewinn. Ich meine, vielleicht bekommst du eine BWA von ihm. Und da müsstest du schon in der Lage sein, die paar Kennzahlen rauszupflücken.
Also ich muss sozusagen den Überblick haben und ich muss diese Sachen von ihm lesen können.
Ja, weil viele bekommen einen Stapel oder irgendein PDF-Dokument und legst es schön ab und bist stolz auf dich, dass du die Steuerunterlagen schön abgelegt hast. Das ist zwar gut, aber nicht genug. Du musstest sie einmal aufmachen. Du musst ja nicht alles können. Ich habe selbst in der Selbstständigkeit gemerkt, wir versuchen alles gut zu können. Können wir nicht. Aber die paar Sachen, weißt du, du machst das Dokument auf, schaust dir drei Zahlen an und sagst, okay, gut, schlecht, wie auch immer. Weil meistens bekommst du ja die Unterlagen vom Steuerberater, wenn das Jahr schon vorbei ist oder sogar zwei Jahre danach. Also das bringt dir zwar für den Alltag nicht viel, aber dass du dann doch ein Gefühl hast, okay, ich kenne meine Zahlen, weil wir gehen ja davon aus, dass du jetzt mittlerweile deine eigenen Zahlen kennst, und dann kommen die Unterlagen vom Steuerberater, dann schaust drauf, wie weit liegen wir eigentlich. Ne, ist die Realität so weit weg von meinen eigenen Berechnungen, dann müsstest du nochmal hinschauen. Oder ist alles perfekt?
So, und dann habe ich eigentlich neben einem Steuerberater noch mit dem Finanzamt zu tun. Aber da habe ich halt bis jetzt gemerkt, die haben einem nicht weitergeholfen, da melde ich nur mein Gewerbe an, die ordnen mich rein, bin ich Kleinunternehmer oder nicht. Und danach wollen die von mir einmal im Jahr oder eben monatlich, je nachdem, was ich bin, eine Steuererklärung haben.
Ja, genau, da unterstützt dich ja dein Steuerberater, der kann dir ja sagen, was gut für dich und dein Business sein könnte, also vom Finanzamt her. Du musst ja nicht in dem Fall mit dem Finanzamt selbst sprechen. Das kann dein Steuerberater für dich machen. Und wegen Kleinunternehmerregelung, das darfst du ja auch wählen. Also das sagt dir das Finanzamt nicht vor. Das heißt, du kannst für dich entscheiden, was ist gut für mich, was ist schlecht für mich. Und da kann dir der Steuerberater auch erklären, was sind die Vor- und Nachteile einer solchen Regelung. Weil viele stützen sich auch auf Kleinunternehmerregelungen.
Das wollte ich gerade sagen, bei uns auch, ja genau. Das ist meine Nische auch, die wollen alle Kleinunternehmerregelungen. Ich habe tatsächlich von einigen schon gehört, nee, ich darf gar nicht so viel dieses Jahr verdienen, sonst falle ich aus der Kleinunternehmerregelung aus.
Aber genau das ist ja der Punkt. Die Kleinunternehmerregelung gibt dir so ein Limit. Mhm. Und wir wollen ja groß denken. Also wenn du aussteigen möchtest aus dem Hauptjob, ich möchte nicht sagen müssen, weil müssen tust gar nichts, aber es wäre gut, wenn du groß denken würdest. Aber wenn du ständig diesen Druck hast, nein, ich darf nur so und so viel verdienen.
Das sind ja bei 22.000, glaube ich.
Genau, und das ist relativ wenig. Ich meine, Umsatz. Und dann, nee, Kosten und so weiter, dann bleibt ja nichts mehr übrig als Gewinn. Dann wirst du ja nie aussteigen. Ich sage nicht, Kleinunternehmerregelung ist schlecht. Ich meine nur, wenn du deine Ziele setzt, dann denk drüber nach, ist es gut für mich und für meine Ziele oder nicht? Außerdem mit der Kleinunternehmerregelung, ich meine, du kannst da die Vorsteuer, also Mehrwertsteuer nicht abziehen. Was ja schade ist, vor allem.
Darfst du gar darfst nicht. Also, man darf ja gar nicht die Umsatzsteuer mit auszeichnen, weil sonst müsste man sie ja abziehen, sozusagen.
Genau. Und genau das ist aber mein Punkt. Stell dir vor, du investierst in Weiterbildungen in vierstelligen Bereichen. Da ist ja Umsatzsteuer drinnen. Das Geld könntest du ja eigentlich vom Finanzamt zurückholen, wenn du nicht in der Kleinunternehmerregelung bist. Also das ist nur meine Meinung. Mhm. Wie gesagt, ich rate aber da, bevor du so strikt, ich muss Kleinunternehmerregelung in der Kleinunternehmerregelung bleiben, sprich mit deinem Steuerberater und eben mach dir Gedanken darüber, gut, schlecht und warum gut, warum schlecht.
Ja, also was auf jeden Fall ist, ist es mehr Verwaltungsaufwand. Ne? Wenn ich nicht in der Kleinunternehmerregelung bin, muss ich ja jeden Monat im Prinzip diese Voranmeldung machen, oder?
Ich mache es quartalsweise zum Beispiel. Steuerberater.
Ja, ja, nee, nur mal kurz die Überlegung, das zu vervollständigen, weil ich mache einmal im Jahr ein EÜR sonst, wenn ich Kleinunternehmer bin, und das war es so. Also einmal im Jahr ist halt nicht viel.
Wie ich im Konzern gearbeitet habe, war ja immer diese Diskussion Reisekostenabrechnungen. Viele mögen das nicht machen, aber im Endeffekt, das ist ein Geld. Ne, ob du jetzt 100 Euro zurückbekommst oder nicht, das ist eine Entscheidung. Und wenn du meinst, gerade am Anfang, wie viele Belege wirst du haben für die Umsatzsteuervoranmeldung? Und das kann dein Steuerberater machen oder auch nicht, je nachdem, wie viel er kostet, ist es wert. Ne? Weil wenn du gar keine Ausgaben hast, wo du Vorsteuer abziehen kannst, dann ist es vielleicht wurscht. Aber das muss man eben Fall für Fall berücksichtigen. Aber ich würde nicht von vornherein sagen, Kleinunternehmerregelung für alle am Anfang.
Finde ich ein super Tipp.
Da rate ich sogar ab. Also denk drüber nach. Das ist meine Message.
Nee, finde ich ein super Tipp, weil es eben, wie gesagt, bei uns in der Nische auch so ist, dass eigentlich also alle Kleinunternehmer sind. Es gibt sogar Trageschulen, die Kleinunternehmer noch sind. Also das ist halt wirklich, ja, ich sage mal einen Punkt, weil alle Angst vor der Bürokratie halt haben. Aber wenn man halt weiß, okay, alle Vierteljahr muss ich da irgendwas anmelden und das hilft mir auch der Steuerberater, ist es eigentlich gar nicht so viel.
Nee, ich meine, wie gesagt, wenn du nicht so viele Ausgaben hast, dann hast du auch ein paar Belege, die du buchen und einreichen musst. Und jetzt möchte ich nicht sagen, eine Buchhaltung dauert jetzt halbe Stunde oder eine Stunde, weil nicht jeder ist schnell oder langsam, gleichmäßig. Aber wie gesagt, der Steuerberater kann das für dich machen, wenn du deine Buchhaltung nicht selbst machen möchtest. Kosten-Nutzen-Verhältnis. Wenn du am Ende 5 Euro vom Finanzamt zurückbekommen sollst, ist wurscht, dann bleib da. Aber wenn du am Ende weißt, du würdest jetzt, weil du ständig in Weiterbildung investierst zum Beispiel, das ist, glaube ich, die größte Ausgabe,
ja.
Dann wäre es eine Rechnung, also die halbe Stunde wert, die ich da im Monat damit verbringen müsste. Und natürlich auch noch, da kommt noch dazu, dass du diesen Limit ständig oben hast, dass du nicht mehr als 22.000 Euro Umsatz machen darfst.
Finde ich ein super Tipp, vor allem auch dieses Großdenken, ne? Und ich glaube, das ist auch ein Problem. Ich weiß nicht, du arbeitest in Anführungsstrichen nur mit Frauen zusammen, aber ich würde behaupten, das ist auch ein Ding, was wir Frauen vor allem haben, ne? Dass wir uns da gerne limitieren, ne? Und der Mann bringt ja das Geld nach Hause, so. Ich sage es mal so plakativ, wie es leider bei uns manchmal ist. Und dass wir uns gar nicht trauen, groß zu denken und darüber hinwegzukommen und Unternehmerinnen zu sein.
Ja, ich denke auch, das ist, also dass wir Frauen mehr, es gibt natürlich, man kann nicht verallgemeinern, aber für Frauen, ich denke mal historisch von der Herkunft, wie du aufgewachsen bist und so weiter, wir haben mehr Probleme mit Geldmanagement, Geldmindset und so weiter als Männer. Die Männer sind pragmatisch, die können eher groß denken und auch wenn sie Angst haben, die gehen meistens durch die Wand durch. Wir machen uns, ach nee, was, wenn und wenn es falsch ist und also wir haben 100.000 Hintergedanken, Ängste und Zweifeln. Frauen sprechen noch weniger gern übers Geld als Männer. Ja, wir machen uns Sorgen, okay, ja, ich möchte ja nicht geldgierig sein. Ich mache das ja nicht wegen Geld und so weiter. Also wir haben immer diese limitierenden Glaubenssätze, ich auch. Ich musste auch an meinen Glaubenssätzen arbeiten, auch wenn ich mit Zahlen beschäftigt bin. Ich hatte andere Probleme, zum Beispiel, weil in meinem Konzernleben musste ich Milliarden, und das waren meine Zahlen. Also da müssten wir immer 3 Nullen hinten wegdenken, damit die Zahl einen Sinn ergibt. Aber dann kommst du nach Hause und denkst, okay, 50 Euro, ist kein Problem. Aber mein 50 Euro und die 50.000 im Büro, die haben ja einen anderen Wert. Aber das müsste ich auch noch mal so zurechtbiegen.
Ah, mega spannend. Und das geht ja weiter bei der Finanzplanung zu Hause, die ja auch oft die Männer übernehmen. Selbst bei uns tatsächlich, mein Mann ist Mathematiker, also wirklich studierter Diplom-Mathematiker. Und ich denke immer so, ach naja, Finanzplanung, das hat er ja studiert, ne? Warum muss ich mich da drum kümmern? Ist es eben nicht meine Leidenschaft? So, da geht's ja weiter, ne? Dass man teilweise als Frau, und ich habe mich irgendwann hingesetzt, mein Mann führt ganz saubere Excel-Tabellen, ne? Mich hingesetzt und erstmal angeguckt, was habe ich im Monat überhaupt für Einnahmen und Ausgaben? Um mich selber erstmal so familienmäßig erstmal auf den Stand zu bringen. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, dass viele Frauen da sich komplett drauf verlassen. Und ich sage wieder plakativ, wie es ist. Ich freue mich über jeden, der eine Ausnahme ist, der hier zuhört. Ich will niemanden angreifen. Aber es ist so ein Punkt, das heißt, vielleicht fängt es auch dort an, einfach zu sagen, ich übernehme die Verantwortung überhaupt für Finanzen in der Familie, oder?
Ja, ich meine, es muss ja nicht so weit gehen, aber es sollte, denke ich, so ein gemeinsames Projekt sein, weil die Finanzen, wenn ich folge einer Mentorin, würde ich mal nennen, die erzählt ihre Geschichte öfters und sie sagt, ihr Mann ist plötzlich gestorben. Und sie war eben so, dass sie von ihm abhängig war, finanzentechnisch. Und auf einmal war sie mit zwei Kindern und hatte nicht gewusst, wie weiter. Es muss nicht so dramatisch sein, aber es kann sein, dass dein Mann weg ist, aus welchen Gründen auch immer. Und dann stehst du da und denkst, und was jetzt? Und da, um das zu vermeiden, würde ich mich, du musst ja nicht die Finanzplanung alleine machen, also für die Familie, das soll ein gemeinsames Projekt werden, dass du zumindest ein Gefühl dafür hast, was wird geplant, wie wird geplant. Und als Unternehmerin würde ich sagen, noch mehr, weil das ist dein Unternehmen, nicht das von deinem Mann. Er kann dich unterstützen mit Buchhaltung oder Excel-Tabellen oder irgendwas, aber du musst trotzdem ein Gefühl für deine Zahlen haben, damit du dein Business steuern kannst. Weil wenn du jetzt eine Entscheidung für dein Business treffen solltest, was weiß ich, du willst einen, keine Ahnung, neuen Laptop haben oder einen neuen Schreibtisch oder eine neue Weiterbildung und so weiter. Wie triffst du die Entscheidung? Schaust deinen Kontostand an, da ist Geld, okay, ich kann. So, das sogenannte Management bei Kontostand.
Und das ist nicht so empfehlenswert. Dann ist ja noch der Kontostand von deinem Privatkonto, ne? Du rätst ja, wenn ich richtig gehört habe, immer dazu, das Ganze zu trennen, ne?
Ah ja, das ist meine Herzensangelegenheit, weil viele Selbstständige sagen, ja, es ist ja eh alles mein Geld, wieso soll ich es trennen, weil Kontoführungsgebühr und bla bla bla. Heutzutage kann man günstige Konten aufmachen, das muss nicht, darf ich das so sagen, wie bei der Sparkasse 20 Euro im Monat kosten?
Ich zahle auch nichts für meins. Ich bin auch bei einem Online-Konto mit meinem Geschäftskonto, wo ich gar nichts zahle. Ja, genau.
Also wenn du bei der Sparkasse bist, dann gebe ich dir recht, das hat keinen Sinn. Aber heute ist alles Mögliche möglich. Daher rate ich, es streng zu trennen, weil ich sag ja streng, weil es soll nicht so sein, ach ja, heute nehme ich die Business-Kreditkarte und morgen nehme ich die Privatkreditkarte. Mein Motto ist, Klarheit kommt von klaren Verhältnissen. Und wenn du nicht weißt, wie viel Geld für deinen neuen Laptop fürs Business zur Verfügung steht oder für deine Klamotten, dann kannst du auch nicht planen. Weil dann, ja, du schaust aufs Konto, da ist Geld, aber du weißt nicht, ob du das Geld für dein Business zur Verfügung hast oder für dich persönlich.
Genau, und dann soll man ja noch Unterkonten einrichten, hast du gesagt, weil das Konto, was auf dem Konto ist, da gehen ja dann die Steuern noch ab, ne? Also ich, ja, genau. Ich habe schon bei dir ein bisschen genördet, hast du gemerkt.
Ja, genau, also wenn du schon Management bei Kontostand machst, dann ist es noch wichtiger, dass du Unterkonten hast, weil Steuern wirst du irgendwann zahlen müssen. Vor allem, wenn du nicht in Kleinunternehmerregelung bist, musst du Umsatzsteuer ans Finanzamt weitergeben müssen. Und es kann immer was passieren, was du nicht vorgesehen hast. Also Rücklagen brauchst du auch noch. Und dafür rate ich auch eben das Geld, sobald deine Einnahmen da sind, wegzupacken. Wenn du auf dein Konto, an dein Geschäftskonto schaust, dann ist nur so viel da, was du tatsächlich ausgeben darfst.
Finde ich einen super Tipp. Mache ich auch tatsächlich so. Ich packe das Geld fast alles, weil nee, aus den Augen, aus dem Sinn, dann gebe ich es nicht aus. Finde ich tatsächlich, mache ich das auch so, um mich selber zu veralbern, nee, um am Ende Rücklagen zu haben. Ne? Also ist, glaube ich, auch so ein Schreckensgespenst. Dann kommt das Finanzamt und dann, also im Zusammenhang vielleicht sogar mit Kleinunternehmerregelungen, wenn ich da raus bin, dann kommt das Finanzamt, dann muss ich ganz viel nachzahlen. Ne? Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, dass ich dann lieber mir eine Rücklage bilde, wo ich vorher schon mir ungefähr ausrechne, auch wie viel das ist, weil das ist ja, glaube ich, was man ausrechnen kann. Und dann muss ich das zurücklegen.
Umsatzsteuer ist easy.
20%, oder 19%.
Genau, also das bekommst du von deinem Kunden und ich rate auch dazu, pack das gleich weg. Auch wenn du weißt, du kannst Vorsteuer abziehen, pack das gleich weg, weil dann musst du nicht drüber nachdenken oder nicht einmal rechnen. Und beim Steuer, da ist der Steuerberater wichtig, weil du musst deinen Steuersatz kennen, damit du ungefähr, du kannst es nicht auf Cent genau machen, aber du kannst ungefähr ein bisschen was aufbauen und wenn dann Steuernachzahlung oder Vorauszahlung oder was auch immer da ist, dann weißt du, okay, so und so viel Geld habe ich schon, ich muss nicht alles. Also wenn du jetzt 10.000 Euro nachzahlen musst und 8 ist schon da, dann ist das natürlich einfacher, als wenn du alles
auf auch einmal 10.000 Euro gibst. Ja, finde ich cool. Also am Prinzip sind die Zahlen ja wirklich dann in dem Moment plan- und berechenbar, wenn ich mich damit beschäftige. Also wenn ich diese Schreckengespenst, oh, die tun mir weh, so irgendwie.
Eigentlich sind deine Zahlen eben deine Freunde, die sagen dir, was los ist in deinem Business. Und du kannst dann eben dementsprechend, also die sollen dich unterstützen, die sollen ja dein Business nicht kaputt machen. Ich höre auch manchmal, ja, ich kann nicht hinschauen, das tut weh und. Oder wenn ich sie mir anschaue, werden sie schlechter. Die werden nicht schlechter, die sind eh schon schlecht. Wenn sie schlecht sind, sind sie schlecht. Das kann man, wenn du wegschaust, werden sie auch nicht besser. Also das ist so wie in allem im Leben, ne? Wie ich das nenne, Strauß-Methode, kommst nicht sehr weit weg. Also der Kopf in den Sand hilft nicht. Schau hin, je früher du hinschaust, desto früher kannst du ja die Probleme wegschaffen.
Ja.
Wenn es welche gibt, weil das Gute ist, und das hat jetzt eine Kundin gerade mir geschrieben, sie hat sich die Zahlen angeschaut, und die waren nicht so schlecht, wie sie erwartet hat. Überraschung!
Voll gut. Einfach hinzugucken, ja. Und nicht Angst zu haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, glaube ich, den wir aus dieser Folge unbedingt mitnehmen müssen. Und was jetzt alle hoffentlich machen, sich einmal hinzusetzen, alles aufzuschreiben.
Ja, da brauchst du nicht einmal, da sage ich auch, keep it simple. Du musst nicht einmal komplizierte Tools oder Excel, weil das ist, glaube ich, auch so eine Angstding. Ach nee, Excel nicht. Oder Google-Tabellen. Das muss nicht einmal so sein. Du nimmst halt ein Blatt Papier und schreibst auf, das sind meine Ausgaben, das sind meine Einnahmen und so weiter.
Ich liebe ja Excel in der Hinsicht. Also ich hasse sonst Excel wie die Pest, weil es eben so unpersönlich ist, aber für Zahlen passt es zusammen, ne?
Aber dafür ja, ist es gedacht.
Ja, genau. Ein Problempunkt will ich jetzt noch ansprechen. Und zwar ist in meiner Nische, so wie ich beobachte, der Stundenlohn ein ganz, ganz großer Painpoint. Die meisten Beraterinnen nehmen zu wenig Geld, weil sie entweder Kleinunternehmerregelung gar nicht damit rechnen, dass irgendwas noch an Abzügen kommt, weiß ich nicht, oder weil es für manche doch noch mehr so diesen Hobby-Touch hat. Gibt's das teilweise in deiner Branche auch? Oder hast du schon Menschen betreut, wo du sagst, die Stundenlöhne gehen einfach gar nicht? Und was würdest du denen raten?
Stundenlöhne, du weißt, wie man das sagt, es ist, Stunden zu verkaufen ist eh nie gut.
Ja, also mal abgesehen davon, von den Skalierungsmöglichkeiten und von den, aber das ist jetzt mal der erste Punkt, genau.
Genau, aber wenn du unbedingt nach Stunden abrechnest, bevor wir zum Stundenlohn kommen, sagen wir mal so, rückwärts rechnen. Also deine Ausgaben musst du kennen, dein Gehalt musst du berücksichtigen, wie viel Rücklagen will ich, wie viel Geld brauche ich. So, dann schaust du dir deine Produkte an. Was verkaufst du in einem Monat? Und dabei nicht vergessen die Zeit. Ne? Du kannst nicht den ganzen Tag 50 Kunden betreuen zum Beispiel.
Und so viel kriegt man ja auch gar nicht. Man muss ja das Marketing ja auch erstmal machen.
Angenommen, die würden vor der Tür Schlange stehen, du würdest sie nicht einmal betreuen können. Das heißt, so realistisch nachrechnen, wie viele Kunden kann ich am Tag betreuen. Das würde bedeuten, so und so viele Stunden verkaufe ich. Wenn ich meine Ausgaben decken muss, Minimum, ne, es ist dann nur Ausgaben dividiert durch Stunden, Minimum so und so viel muss ich abrechnen. Das ist dein Minimum. Und dann schaust du dir den Markt an, deine Mitbewerber und so weiter und versuchst dich dann, je nach deiner Positionierung, wenn dein Minimum 100 ist und du weißt, es gibt Leute, die 1.000 verlangen, vielleicht sagst, okay, ich kann auch 300 verlangen und so weiter.
Also, bei uns ist eher das andere Problem, dass ich dann meine Mitbewerber bei 30, 40 Euro sehe und dann denke, oh, meine 100 Euro, kann ich das verlangen? Wo ich dann der Beraterin sagen muss, ja, weil du bist nicht Hobby, sondern du machst ein Unternehmen und genau wie du das sagst, du hast so und so viel Ausgaben und du hast auch eine ganz andere Positionierung, weil du verkaufst am Ende nicht nur die eine Dienstleistung, sondern eben ein Paket oder hast deine Produkttreppe oder sowas. Aber das finde ich ein super Tipp. dass du jetzt nicht sagst, so und so viel Euro müssen das sein, sondern dass ich mich hinsetze und von hinten ausrechne.
Ja, wenn du, ich glaube, das fällt dann auch leichter, wenn du weißt, das muss so sein. Es gibt keinen anderen Weg. Oder ich lasse es lieber sein, weil dann ist es nur Hobby, wenn ich 30 Euro pro Stunde verlange. Ich meine, du musst es auch in Relation setzen. Ne? Weil wenn du jetzt Haushaltshilfe hast, was bekommen sie? 15, 18, 20 Euro. Ich meine, du willst ja nicht in dem Range bleiben. Es ist jetzt, du musst halt deine Positionierung in dem Fall eben kennen, wenn du 30 Euro verlangst, wo stehe ich? Was bin ich? Ich meine, was für eine Leistung, was für eine Dienstleistung gebe ich? Und bei der Zeit, es geht nicht nur um deine Zeit mit deinen Kunden, sondern alles drumherum. Du musst ja Buchhaltung machen und Marketing und bla und so weiter. Also als Unternehmerin bist du ja nicht nur mit Kunden beschäftigt. Und all das gehört rein. Das ist so wie im Angestellten. Und was ich dann noch rate, wenn du schon angestellt bist, rechne mal nach, wie viel verdienst du als Angestellter.
Und brutto, ne?
Pro Stunde. Brutto, ja, aber auch netto, weil genau den Betrag mindestens willst du ja haben.
Das habe ich tatsächlich damals gemacht. Und ich war Lehrerin, ne? Ich war Beamte der Lehrerin. Das war schon...
Naja, das macht dann keinen Sinn, weißt du, weil wenn du deinen Lebensstandard reduzieren musst, damit du selbstständig bist, und davon gibt es sehr viele Beispiele, es ist ja jetzt nicht so einfach erfunden, es gibt sehr viele Selbstständige, die sehr jahrelang einfach nur überleben. Aber dafür finde ich, ist es zu schade.
Die Lebenszeit, ne? Das ist ja die Lebenszeit auch mit den Kindern, mit den Familien, auf das, was man alles verzichtet zugunsten der Kunden, die dann am Ende mich in die Altersarmut führen oder sowas.
Ja, ich meine, jeder darf natürlich für sich entscheiden, was gut und schlecht ist, aber nur um zu überleben, Vollzeit selbstständig zu sein, ist schade. Dann würde ich doch im angestellten Job bleiben, vielleicht Stunden reduzieren oder wie auch immer, dass du dann halt eine Balance findest. Und darum geht es ja im Endeffekt, dass du das Gleichgewicht findest.
Trotzdem nochmal Stichwort Altersvorsorge. Was würdest du da deinen Kunden raten zu tun? Also wenn ich jetzt gerade selbstständig geworden bin, soll ich da sofort Altersvorsorge einzahlen, mich darum kümmern? Also Rentenversicherung muss ich mich ja kümmern. Tipp auch noch an die Beraterin, es kann sein, dass wir als Coaches und Lehrer und so weiter pflichtig sogar sind, rentenversicherungspflichtig sind in unserer Nische. Da ärgere ich mich nämlich gerade mit der Rentenversicherung rum, deswegen weiß ich das so genau. Also ab 522 Euro, glaube ich, ist das die Grenze, müssen wir uns dringend darum kümmern, mit der Rentenversicherung abzuklären, ob wir pflichtig sind. Trotzdem, was rätst du Leuten, die gerade frisch selbstständig sind, in Bezug auf ihre Altersvorsorge?
Gleich von Anfang an das mit berücksichtigen. Also wenn du jetzt deine Ausgaben, deine Kennzahlen und so weiter rechnest, wir haben ja über Rücklagen gesprochen, also Altersvorsorge muss mit drin sein, weil wenn du das jetzt nicht mit berücksichtigst und denkst, okay, ich verdiene nicht genug, weil das ist die Ausrede unter Anführungszeichen, ja, genau. Ich habe nicht genug Umsatz, also Altersvorsorge kommt nicht in Frage. Aber wenn du es jetzt nicht schon machst, dann wird es nie der richtige Zeitpunkt sein, weil du nie genug hast. Und eigentlich, man sagt ja so schön, pay yourself first. Also deine persönlichen Ausgaben, sei es Altersvorsorge, sei es Krankenversicherung und so weiter, das soll zuerst mitgerechnet werden, bevor du sagst, ja, ich kaufe mir einen neuen Laptop oder sonst was.
Und das muss dann auch wieder auf den Stundenlohn einwirken, ne?
Ja, klar. Eben alles muss rein. All das muss rein. Und deine Altersvorsorge darf nicht fehlen, weil selbstständig oder nicht, wir Frauen eben kümmern uns nicht drum. Und irgendwann kommt die Abrechnung.
Jetzt hast du uns so viele Infos gegeben. Wo finde ich dich? Was machst du überhaupt? Was bietest du für ein Serviceangebot an?
Verschiedenes. Man kann 1:1 mit mir arbeiten oder ich habe auch ein Gruppenprogramm für nebenberuflich Selbstständige. Am besten, ich bin überall, Instagram, LinkedIn, die Webseite zahlenflüsterin.com mit UE geschrieben.
Verlinke ich auch unten in den Shownotes.
Und ich habe auch einen Podcast, falls jemand mehr, also das ist auch so ein Tipp von mir, Finanzwissen anschaffen. Ob das jetzt bei mir ist oder bei jemandem anderen, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Es gibt genug Podcasts, Oder kostenlose Webinare, Infoveranstaltungen und so weiter, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber man kann auch meinen Podcast, also da gebe ich auch wertvolle Tipps. Die Zahlenflüsterin vom Zahlenwahnsinn zu Wahnsinnszahlen heißt der Podcast.
Jetzt hast du noch das Schlusswort. Möchtest du den Hörerinnen noch was auf den Weg geben?
Ja, wie gesagt, je früher du damit anfängst, ich weiß, am Anfang ist es so wie jeder Anfang. Der erste Schritt ist hart. Aber wenn du dich einmal hinsetzt und anfängst, weil wenn du das immer irgendwie wegschiebst oder irgendwem die Verantwortung abgibst, wenn du es brauchst, könnte es zu spät sein, weil dann brauchst du doppelt so lang oder dreimal so lang und dann hast du keine Lust mehr. Also es wird nur noch schwieriger. Deswegen, wenn Selbstständige mir sagen, ich habe gerade erst angefangen, ich muss erst Umsatz machen, sage ich, ja, Umsatz ist wichtig, weil ohne Umsatz kommt es eh nicht weit. Aber ignoriere die Finanzen nicht, weil einfach auf Umsatz loszurennen und irgendwelchen Zielen vierstellig, fünfstellig, sechsstellig Umsätze zu machen, ohne deine Zahlen zu kennen, da kommst du auch nicht sehr weit. Daher bitte.
Ja, ab. Zahlen rechnen. Dankeschön.
Ja, sich ein paar Zahlen aufzuschreiben erstmal ist jetzt, es ist jetzt nicht so ein großes Ding. Ich möchte nicht sagen, macht alle eure Buchhaltung selbst und so weiter. Das ist nicht einmal mein Punkt. Mein Punkt ist anschauen, sich einmal anschauen.
Dankeschön.